Geburtsstunde der Gemeinde. Das, wo alles anfing, wo die ersten Christen so richtig in großer Menge mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind, wo etwas losgegangen ist, was bis heute nicht aufgehalten werden kann und durch egal welches Regime, egal welche Gesellschaftsform nicht gestoppt werden kann. Heute über 2000 Jahre später. Und wenn wir vom Heiligen Geist sprechen und wenn wir über Pfingsten sprechen, dann haben wir verschiedene Bilder im Kopf. Die einen haben so im Kopf, Heiliger Geist sind ganz viele spektakuläre Phänomene, die irgendwo auftauchen, was absolut unkontrollierbar ist. Andere sind da etwas nüchtern und sagen, ja, der Heilige Geist, der lebt in mir. Punkt. Und das reicht doch auch. Und so bewegen wir uns alle in so einem ganz breiten Feld, was den Heiligen Geist betrifft. Und so sind ja auch unsere Denominationen, unsere Gemeinderichtungen aufgestellt. Der Umgang mit dem Heiligen Geist, das Erleben des Heiligen Geistes, geschieht sehr, sehr unterschiedlich in einer ganz großen Breite. Da gibt es Gemeinden, die sind sehr eng mit dem Heiligen Geist unterwegs im Sinne von, es gibt verschiedene Bereiche, wo der Heilige Geist wirkt und wirken darf. Und es gibt andere Bereiche, wo der Heilige Geist irgendwie nichts zu suchen hat. Und dann gibt es Gemeinden, die können gar nicht anders, als über den Heiligen Geist zu sprechen. Und da sind die Gottesdienste voll Heiligen Geistes. Und da ist an manchen Stellen Chaos und dann ein bisschen geht's drunter und drüber und so weiter. Und irgendwo dazwischen, ich glaube, hat sich Gott das vorgestellt mit dem Heiligen Geist und hat der Heilige Geist so richtig seine Freiheit zu wirken. Mein Wunsch und meine, oder anders, es ist immer eine Reise. Das Leben mit dem Heiligen Geist ist immer eine Reise. Man macht Erfahrungen, man kommt selbst weiter. Und das Verrückte dabei ist, der Heilige Geist ist etwas, wo wir sagen, das ist nicht so richtig greifbar. Wir hätten ja gern was, zum Beispiel bei den Predigen, worüber man, was man greifen kann, was ich jetzt darstellen kann, wo ihr hinterher rausgeht und sagt, so, jetzt habe ich es in der Hand. Die Sache ist, beim Heiligen Geist werdet ihr das nicht haben und habe ich das nicht. Du hast es nicht in der Hand. Den Heiligen Geist nicht, das Wirken des Heiligen Geistes und das ist genau richtig so. Denn nur auf diese Weise war es möglich, dass Gemeinde, dass Kirche, Christenheit seit über 2000 Jahren existieren kann. Durch ganz unterschiedliche Gesellschaftsformen hindurch, unter ganz unterschiedlichen politischen Herrschern. Es war nicht zu stoppen, nicht aufzuhalten, egal wie sehr es Menschen versucht haben. Ob das Stalinismus war, Leninismus, Marxismus, der Heilige Geist konnte nicht gestoppt werden. Man konnte versuchen, Gemeinden, Menschen einzuschüchtern, es war nicht möglich. Selbst die römischen Herrscher konnten den Heiligen Geist und die Gemeinde nicht stoppen. Und heute möchte ich mit euch in dieser Predigt dem Ganzen ein bisschen auf den Grund gehen. Die Predigt hat verschiedene Teile. Der erste Teil beschäftigt sich damit, wie hat der Heilige Geist denn zur Zeit der Bibel, an der Anfangszeit der Bibel gewirkt? Was finden wir denn in der Bibel? Der zweite Teil der Predigt bezieht sich dann mehr auf das Pfingstereignis selbst. Damals, das erste Pfingsten, wo wir heute noch den Pfingstfeiertag haben. Und dann der dritte Teil, der taucht in unsere Gegenwart ein, wenn es darum geht, wie lebe ich heute mit dem Heiligen Geist? Stichwort mit dem Heiligen Geist im Alltag leben. Wenn wir zu Teil 1 an den Anfang der Bibel gehen, in das Alte Testament, und wir sehen, es gibt einen klaren Cut an der Stelle, der manchmal überraschend scheint zwischen dem Wirken des Heiligen Geistes im Alten Testament und dann dem Wirken des Heiligen Geistes im Neuen Testament. Dieser erste Teil dieser Predigt wird ein relativ dogmatischer sein. Das heißt, ich beziehe mich auf verschiedene Bibelstellen und wir beleuchten einfach die Hintergründe des Heiligen Geistes. Wir sehen interessanterweise, dass direkt am Anfang, auf dem ersten Blatt der Bibel, in 1. Mose 1, dass der Heilige Geist da war. Wenn es heißt, der Heilige Geist schwebte über den Wassern. Das heißt, am Anfang der Schöpfung, in dem Werden, in dem Lichten des ganzen Chaos, ist das ordnende Wirken des Heiligen Geistes sichtbar. Und wir können davon lesen. Und dann sehen wir an verschiedenen Stellen, wie vom Heiligen Geist im Alten Testament gesprochen wird. Und ich habe einige Folien vorbereitet, wo man sieht, wie der Heilige Geist im Alten Testament wirkt. Wir gehen ganz bewusst nicht in alle Einzelheiten und ich habe der Versuchung widerstanden, jetzt hier 34 Bibelstellen aufzuzeigen, wo man das wunderbar nachvollziehen könnte. Das wäre eigentlich für eine ganze Predigtreihe oder für eine gesamte Bibelwoche der Stoff. Wir sehen aber am Anfang, wie der Heilige Geist in der Schöpfung formt, wie er die Geschöpfe belebt. Er lenkt im Alten Testament Natur und Geschichte, so wird er dargestellt. Er offenbart seinen Boden Gottes Wahrheit. Und er hat auch das Volk Gottes gelehrt und es geführt. Und hat interessanterweise auch im Alten Testament den Menschen schon eine Antwort auf Gottes Reden, auf Gottes Wirken und seine Existenz gelockt. Er hat einzelne Menschen ausgerüstet und er versieht einfach Menschen mit verschiedenen Talenten und mit Kraft. Als die Stiftshütte gebaut wurde, hat Gott den Menschen verschiedene oder einzelnen Leuten verschiedene künstlerische, handwerkliche Fähigkeiten gegeben, wo man sieht, der Heilige Geist steckt dahinter. Er hat Menschen befähigt, mit ihren Händen etwas zu tun. In der Zeit der Richter, nach dem Pentateuch, nach den ersten 5 Büchern Mose, sehen wir, wie der Heilige Geist einfach auf verschiedene Menschen gekommen ist und sie hatten dann die Klarheit gehabt, das Volk Gottes zu leiten. Sie hatten erstaunliche Fähigkeiten, erstaunliche Kräfte gehabt, wie wir es zum Beispiel bei Simson sehen. Und wir gehen weiter, wie man das Wirken des Heiligen Geistes im Alten Testament sehen kann. Nämlich, es ist zu beobachten, dass der Heilige Geist so von außen an die Menschen herantritt. Oder an manchen Stellen heißt es sogar, er kommt, der Heilige Geist kam über ihn. Wie man sich das auch immer vorstellen mag. Aber der Heilige Geist war da und sie sind zu außerordentlichen Taten befähigt worden. Und die interessante Beobachtung ist, er hat sich auch wieder zurückgezogen. So wie so ein Geistwesen. Dann war der Heilige Geist weg. Zum Beispiel bei Simson. Bei ihm war es so, dass er als Nazirer, als ein Geweihter von Anfang an von Gott ausgewählt wurde. Und das Zeichen dieses geweihten Mannes waren seine langen Haare. Jetzt ist nicht heute so, dass jeder, der lange Haare hat, jeder Mann, der lange Haare hat, automatisch von Gott geweiht ist. Bei Simson war es so, als die Haare abgeschnitten worden sind, dann war plötzlich die ganze Fähigkeit, die Kraft weg. Seine Vollmacht wich mit seinen Haaren. Oder bei Saul später, bei König Saul, sehen wir, dass der Heilige Geist sich von ihm zurückgezogen hat und ihn verlassen hat. Sozusagen als Reaktion darauf, dass Saul, König Saul, Gott ungehorsam geworden ist. Gab es einen Zusammenhang zwischen seinem Leben und dem Wirken des Heiligen Geistes. Und zusammengefasst wird das im Neuen Testament in Johannes 7 mit folgenden Worten. Denn noch war der Geist nicht da, denn Jesus war nicht verherrlicht worden. Da gibt uns das Neue Testament so einen Hinweis, dass es einen Unterschied gibt zwischen vorher, Altes Testament, und jetzt Neues Testament. Und es wird sogar so ausgesagt, der Heilige Geist war noch nicht da. Also es gibt irgendwie eine Existenz, eine Präsenz des Heiligen Geistes, die im Alten Testament noch nicht so sichtbar gewesen ist, wie dann im Neuen Testament. Und wir sehen das auch an verschiedenen Stellen, dass das Alte Testament über sich selbst hinausweist durch Propheten auf eine Zeit nach dem Alten Testament, auf, wie wir es sagen würden, neutestamentliche Zeit, wo der Heilige Geist anders wirkt. Und davon lesen wir auf der nächsten Folie. Das sind 2 Stellen. Einmal das sind die Verheißungen des Heiligen Geistes im Alten Testament. Joel 3, Vers 1 bis 2. Die Überschrift heißt Verheißungen des Heiligen Geistes im Alten Testament. Gibt es die Folie? Ja, genau, super, ist sie doch dabei. Aus Joel 3, Vers 1 bis 2, je nachdem, welche Bibelübersetzung hast, kann das auch schon am Ende vom Kapitel 2 stehen. Und danach, heißt es, werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden, eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer Visionen. Sogar über Sklaven und Sklavinnen werde ich dann meinen Geist ausgießen. Das heißt, dieses Punktuelle, was wir im Alten Testament sehen, das kommt offensichtlich zu einem Ende. Es wird etwas Neues geben, eine neue Zeitrechnung geben. Und wie das aussieht im Einzelnen, in den Personen, sehen wir im Propheten Hesekiel, Vers 36. Ich gebe euch ein neues Herz. Und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Das heißt, es kommt ein Wirken von innen heraus. Beim Alten Testament sehen wir ganz viele Regeln, Vorschriften und Gesetze. So fassen manche das Alte Testament zusammen. Aber was Gott sagt hier ist, mit dem Heiligen Geist kommt etwas Neues von innen. Da kommen nicht Vorschriften von außen, sondern da kommt ein Wirken von innen. Wenn wir das zusammenfassen, das Wirken des Heiligen Geistes im Alten Testament, dann sehen wir, dass Gott, das ist auf der nächsten Folie, der Geist Gottes handelt im Alten Testament an Menschen, an einzelnen Menschen. Ups, was ist das für eine Stelle? Okay, die können wir überspringen. Die sagt nochmal Ähnliches aus. Irgendwie habe ich hier eine andere Übersicht, als es auf der Reihenfolge der PowerPoint ist. Aber das ist die richtige Folie. Und wir sehen, dass die Trinität, die Dreieinigkeit, wie sie im Neuen Testament ist, im Alten Testament noch nicht sichtbar ist. Der Heilige Geist ist noch nicht als dritte Person geoffenbart worden. Und eine neue, noch nicht erkennbare Dimension des Heiligen Geistes, die steht noch aus. Da ist also noch etwas offen. Wenn wir das Alte Testament komplett durchlesen, von 1. Mose bis Maleachi, sehen wir, da ist noch was offen. Und das Alte Testament verheißt über sich hinaus. Nicht nur der Messias ist noch offen, sondern noch mehr. Auch das Wirken, das neue Wirken des Heiligen Geistes. Und dann gehen wir in das Neue Testament rein. Und dort sehen wir an verschiedenen Stellen, dass Jesus vom Heiligen Geist erfüllt war, der Geist Jesu Christi. Der Heilige Geist ist der Geist Jesu Christi, steht also in einem Zusammenhang mit Jesus, ist nicht losgelöst von Jesus, der Heilige Geist, sondern ist mit ihm im Zusammenhang. Der Heilige Geist, der uns als Christen verheißen ist, ist derselbe Geist, der in Jesus gewesen ist. Es gibt da nicht mehrere Heilige Geister oder wie auch immer, sondern der eine Geist ist es, der von Jesus verliehen wird. Und das Kommen des Heiligen Geistes, damit kündigt Jesus seinen Beistand an. Damit zeigt Jesus schon ein Stück was von seiner Wiederkehr, von seinem Beistand, dass er in uns Wohnung nehmen möchte. Das Innewohnen Christi, das Innewohnen des Heiligen Geistes. Und da sehen wir, dass im Neuen Testament der Heilige Geist in einer anderen Präsenz anwesend ist als im Alten Testament. Und so können wir weitergehen auf die nächste Folie. Und dort seht ihr nochmal, das ist so eine chronologische Abfolge zu lesen von links nach rechts. Das Wirken Gottes im Alten Testament, dann gibt es diesen Kasten in der Mitte mit dem Pishi, mit den griechischen Buchstaben für Jesus Christus. Das Wirken des Heiligen Geistes im Alten Testament symbolisiert durch diese drei Pfeile immer nur so punktuell. Gott wirkt in der Schöpfung, der Heilige Geist wirkt in der Schöpfung, Gott durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wirkt in der Welt, auch in Menschen, die mit Gott gar nichts zu tun haben. Dort sehen wir, dass der Heilige Geist darin wirkt. Und der Heilige Geist wirkt an Israel, an dem Volk Israel, an dem Volk Gottes. Und dann sehen wir eine neue Dimension, die zur Zeit des Lebens Jesus in diese Welt kommt. Nämlich der Heilige Geist, der kommt nicht nur punktuell, sondern kommt durch das Pfingstereignis auf die Gemeinde, auf die Christen, die mit Jesus leben, die Nachfolge von Jesus. Und dann sehen wir auch das wird auch dann genannt, der Geist Jesu Christi, der über die Menschen kommt. Diese Redewendung, die ist so gar nicht ungeläufig. Man hat das ja auch, wenn man sagt, der Geist von ... wohnt in ihm. So, wenn man sagt, eine nachfolgende Generation, da ist noch dieser Unternehmergeist da oder da ist noch der und der Geist da. Und so ähnlich, das ist eine Anlehnung daran, dass der Heilige Geist, der Geist Jesu Christi, in der Gemeinde weiter wirkt. Interessanterweise hat die Kirche über mehrere Jahre versucht, über Jahrhunderte versucht, die Wirksamkeit und die Präsenz des Heiligen Geistes zu kultivieren und auf verschiedene Weise zu greifen. Denn das ist nicht ganz so einfach. Der Heilige Geist ist Geist. Und man versucht es irgendwie darzustellen, man versucht es sichtbar zu machen, man versucht irgendwie da seine Gehirnwindungen herumzubekommen. Und dann gibt es einige Auffälligkeiten, wie man das im Neuen Testament sehen kann. Der Heilige Geist, die dritte Person der Trinität. Der Heilige Geist ist tatsächlich eine göttliche Person. Man sieht das in der Grammatik des Johannesevangeliums. Das Neue Testament ist ja auf Griechisch geschrieben und jeder Autor hat so sein gewisses Vokabular, dass er an den Tag legt, das ist wie wenn du eine E-Mail schreibst. Manche deiner Arbeitskollegen wissen, ohne dass sie wissen, von wem es kommt, wer hat das E-Mail geschrieben, weil es dein Stil ist, dein Vokabular ist, wie auch immer. Und so kann man das auch im Neuen Testament sehen. Und Johannes hat ein anderes Vokabular als ein Lukas. Und in der Grammatik bei Johannes sieht man zum Beispiel, dass er für den Geist, wo man normalerweise ein sächliches Pronomen, also eine Sache, vermuten würde, verwendet er ein personales Pronomen. Das heißt, er spricht den Geist nicht als Sache, sondern als Person an. Er spricht als Person über den Heiligen Geist. Und man kann ihn auch laut dem Zeugnis des Neuen Testamentes wie eine Person behandelt. Er kann belogen werden, versucht werden, widerstrebt werden und so weiter. Und er handelt auch wie eine Person. Er lehrt, er erinnert, er gibt Zeugnis, öffnet die Augen. Das sind so einige Eigenschaften, die wir im Neuen Testament finden vom Heiligen Geist. Und er hat auch die wesentlichen Eigenschaften wie Wille, Denkvermögen, Sprache, Wissen, Liebe und so weiter. Und es ist die dritte Person der Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und darüber haben sich schon viele Menschen die Köpfe zerbrochen. Wie kriegt man das zusammen? Wie kriegt man Vater, Sohn, Heiliger Geist zusammen? Über dreiblättrige Kleeblätter und so weiter. Aber man versucht dem Geheimnis immer nur so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Und versucht es natürlich darzustellen, dass diese Dreieinheit irgendwie ja greifbar sein soll. Ich habe euch mal drei interessante Aspekte mitgebracht. Zum Beispiel auf der nächsten Folie in der Kirchenarchitektur. Ach nee, die Folien fangen anders an. Die Reihenfolge auf meinen Blättern ist seltsam. Das ist genau, nochmal zurück zu der Folie. Matthias, du hast die richtige Folie. Meine Darstellung ist ja falsch. Ich muss mein Konzept anders lesen. Gott ist in der Mitte und dann spricht man von Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist. Gott ist der Vater, Gott ist der Sohn, Gott ist der Heilige Geist und Gott existiert sozusagen in diesen drei Erscheinungsformen, die sich voneinander unterscheiden. Als Vater, der nicht der Heilige Geist ist und auch nicht der Sohn ist. Gott ist da als Sohn, der nicht der Vater ist, der unterschieden werden kann vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist selbst, was wiederum nicht der Vater ist und nicht der Sohn ist. So versucht man das ist und ist nicht darzustellen und wahrzunehmen. Zum Beispiel in dieser einen katholischen Kirche in Einbeck. Dort ist das dargestellt in so einer Platte, wo das auf Lateinisch eingraviert ist. Und diese Dreieinheit, dieses Dreifache, diesen Dreiklang, der quasi ein Klang ist, aber drei Töne hat, das wird zum Beispiel auch in der Kirchenarchitektur dargestellt. Und das ist auf der nächsten Folie sichtbar. Der Grundriss von manchen Kirchen, dort haben die Kirche drei Schiffe. Sie haben ein Mittelschiff, Schiffe sind sozusagen die langen Räume der Kirche. Wir haben ein Schiff, das ist ein Kirchenschiff. Aber viele Kirchen haben daneben noch so Seitenschiffe. Das ist also Mittelschiff, Seitenschiff. Und dann gibt es noch ein Querschiff, damit die Kirche wie ein Kreuz aussieht. Und viele Kirchen haben diese drei Teilungen. Oder andere Kirchen haben drei Fenster. Haben wir, glaube ich, hier oben auch. Und das sind alles so Erinnerungen und Anklänge an den Heiligen Geist. Eine Kirche ganz rechts zum Beispiel, ich habe gar nicht aufgeschrieben, wo die steht, die ist rund und hat verschiedene, wie soll man sagen, immer nur drei Räume jeweils zusammen. Vom Grundriss her sieht man dann, dass es ein Anklang an diese Trinität ist, an diese Dreieinigkeit ist. Also wenn wir heute sagen, wir wollen mehr ganzheitliches Christsein haben, das gab es vor Jahrhunderten schon längst. Also da hat man schon längst in der Architektur sogar so gebaut, dass die Gläubigen Gott erleben konnten und in seiner Trinität. An Pfingsten, und jetzt gehen wir sozusagen einen Schritt weiter. Wir haben uns das Alte Testament kurz angesehen. Zugegebenermaßen, es war ein echter Durchflug nur. Ne? Wie gesagt, man könnte auf alle Sachen noch viel intensiver eingehen. Aber mein Fokus heute ist tatsächlich, diesen Schritt nach vorne zu nehmen. Und wir sehen im Neuen Testament, wie es dann weiterging, nämlich mit dem Heiligen Geist und dem Wirken des Heiligen Geistes. Die nächste Folie bitte. Jetzt weiß ich so langsam, wie ich mein Konzept zu lesen habe. Wunderbar. Beflügelt durch den Heiligen Geist, nämlich der Heilige Geist und Jüngerschaft. Wie ist das jetzt mit Heiligen Geist und Christsein? Da gibt es so viele verschiedene Theorien und Ansätze und ich versuche mal so ein kleines bisschen Licht da reinzubringen. Wie geschieht das Wirken des Heiligen Geistes im Menschen? Gibt es diesen einen Moment, auf den Christen ihr Leben lang warten und dann boom, kommt der Heilige Geist und ab da, zack, geht das eigentliche Christsein los? Die Bibel beschreibt es uns etwas anders. Und zwar wirkt der Heilige Geist in deiner Biografie, in deiner geistlichen Biografie an ganz unterschiedlichen Stellen. Oftmals schon viel früher, als es uns bewusst wird. Wir sehen nämlich, dass es dieses evangelistische Wirken des Heiligen Geistes gibt. Noch bevor du den Eindruck hast, hey, boom, ich bin mit dem Heiligen Geist unterwegs, hat der Heilige Geist schon längst angefangen, an dir und in dir zu wirken. 1. Korinther 12 sagt uns, keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es nicht der Heilige Geist bewirkt. Also schon dieses Bekenntnis, Jesus ist Herr, das Bekenntnis, was ich spreche, wenn ich mich für Jesus entscheide, wenn ich mich bekehre, wenn ich ein Leben mit Jesus beginne, das hat der Heilige Geist in dir schon bewirkt. Das heißt, er hat schon viel früher angefangen zu wirken, als uns das manchmal bewusst ist. Auch dieses zu wissen, hey, ich bin ein Kind Gottes. Ich glaube an Jesus, ich habe mich für Jesus entschieden. Ich glaube, dass Jesus für mich persönlich gestorben ist, dass er für mich auferstanden ist, dass er für mich ans Kreuz gegangen ist und dass er lebt. Dieses Bekenntnis ist auch ein Bekenntnis des Heiligen Geistes. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, diese Rechtfertigung aus Glauben, das bewirkt auch der Heilige Geist in dir. Aber der Heilige Geist bleibt nicht dabei stehen. Wir lesen zum Beispiel in Johannes 20, Vers 22, wo Jesus seinen Jüngern sagt, empfangt die Gabe des Heiligen Geistes. Sie haben Jesus schon längst als Herrn bekannt. Sie haben Jesus bekannt als, du bist der Messias, hat Petrus schon gesagt gehabt. Und dennoch sagt Jesus, empfangt den Heiligen Geist. Das heißt, Jesus öffnet so die Tür für mehr, da gibt es noch weiteres. Und Paulus schreibt in Epheser 5, Vers 18, werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das heißt, es gibt nicht nur so ein Klick an, Heiliger Geist da, Klick aus, Heiliger Geist nicht da oder wie auch immer, sondern es geht um mehr. Es geht darum, dass man mit dem Heiligen Geist erfüllt werden kann. Der Heilige Geist möchte in deinem Leben immer mehr Raum gewinnen. Immer mehr von dir soll umgestaltet werden in das Bild Christi hinein. Unser Leben als Christen ist darauf bestimmt, dass wir Gott verherrlichen in unserem Wesen, in unserem Sein, in unserem Tun, in unserem Handeln. Dass sich Gottes Wesen immer mehr in all unsere Facetten des Lebens hineinzieht. Wir beziehen uns, wenn wir über Pfingsten reden, ja oft auf eine Stelle, auf das erste Pfingsten in der Bibel. Aus Apostelgeschichte 2. Und das haben wir vorhin in dem kurzen Videoclip gesehen. Ich werde es also jetzt nicht nochmal den Bibeltext lesen, sondern nur kurz nacherzählen. Die Jünger waren beisammen, Jesus ist auferstanden, dann später in den Himmel aufgefahren und er hat ihnen gesagt, hey, der Heilige Geist wird kommen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa bis an das Ende der Welt. Und sie haben sich dann immer wieder getroffen, die Jünger waren aber zurückgezogen, was man absolut nachvollziehen kann, denn Jesus ist von den Römern verhaftet und gekreuzigt worden und dasselbe Schicksal drohte auch den Jüngern, dass sie wahrscheinlich auch verhaftet werden, dass sie wahrscheinlich auch gekreuzigt werden. Und diese junge Bewegung, diese Dynamik, die da entstanden ist mit Jesus, erstickt werden sollte. Sie haben also gewartet, was passiert jetzt eigentlich? Und haben sich getroffen. Und irgendwann an einem Tag, an den wir heute als Pfingsten denken, passiert es, dass so ein Brausen, ein Rauschen den Raum erfüllte, wie wir es im Video gesehen haben, und dass so wie Feuerzungen sich über den verschiedenen Menschen bildeten und dass sie angefangen haben, in unterschiedlichen Sprachen zu sprechen. Das war für sie dieses Zeichen, da ist was passiert. Was anderes war offensichtlich nicht sichtbar, aber ein paar Stunden später auf jeden Fall. Es hat sich wie ein Schalter umgelegt an der Stelle. Es hat sich etwas total verändert. Vorher waren die Jünger zurückgezogen, in sich gekehrt und plötzlich, so heißt es dann in Apostelgeschichte 2, Vers 13, geht Petrus raus und spricht die Menge an Juden, die in Jerusalem versammelt sind, an. Das heißt, sie treten aus diesem Rückzug heraus und gehen in die Öffentlichkeit. Aus dieser Angst, die vorher da war, diese Furcht, dieses Nichtwissen, was passiert jetzt, was ist jetzt eigentlich, treten sie nach vorne und man sieht unter den Jüngern so diese Furchtlosigkeit, diesen Mut und diese Kraft, die wir heute noch sehen, 2000 Jahre später. So wie es sich durch die gesamte Apostelgeschichte durchzieht. Und dort sehen wir, dass der Heilige Geist in den Menschen etwas bewirkt hat, was wirklich Kraft hat, was wirklich Macht hat, wo etwas nach vorne geht. Sie sind durch den Heiligen Geist beflügelt worden. Da ist etwas entstanden, was niemand aufhalten konnte. Und es war sofort da. Das war in dem Fall kein Prozess, der so langsam ins Laufen kam, sondern plötzlich, zack, sie wissen, Gott ist mit uns. Und jetzt nehmen wir mal die erste Folie nach dem Bibeltext. Ich hatte den Bibeltext nochmal aufgeschrieben. Wir sehen plötzlich die Jünger, die wissen, Gott ist mit uns. Boom. Gott ist da, einfach so. Er lebt in uns. Und das, was Jesus gesagt hat, die Verheißung, die ist wahr geworden. Jesus hat gesagt, ich werde euch meinen Beistand senden und zack, sie wissen, er ist da. Er ist in mir drin und sie treten in die Öffentlichkeit und es ist da. Es ist plötzlich eine Klarheit da. Sie wissen irgendwie Bescheid. Sie haben sozusagen den geistlichen Durchblick, wo vorher so viel Nebel war. Sie haben so viele Illusionen verloren gehabt. Und Petrus sagt, ich gehe wieder fischen. Ich gehe wieder dahin, wo ich irgendwann mal hergekommen bin, weil ich nicht mehr weiß, was soll ich jetzt hier machen, als Jesus gestorben ist. Und Jesus ist auferstanden, hat sich an verschiedenen Stellen gezeigt und irgendwie sind die Jünger noch nicht so richtig in diese Klarheit reingekommen. Sie wussten noch nicht, was ist jetzt hier die göttliche Ordnung. Und dann ist aber plötzlich klar, okay, es macht doch alles irgendwie Sinn. Plötzlich sind ihnen die Augen geöffnet worden. Und es kam so zu einer inneren Überzeugung, zu einer inneren Klarheit, was passiert jetzt als nächstes? Und diese Furchtlosigkeit hat sich als Resultat des Ganzen eingestellt. Plötzlich war eindeutig, was passiert. Und man kann wirklich sagen, sie sind beflügelt worden durch den Heiligen Geist. Und wenn wir uns das Buch der Apostelgeschichte ansehen in der Bibel, dann kann man sagen, es ist echt die Geschichte des Heiligen Geistes mit der Gemeinde, wo Zeichen und Wunder geschehen sind, wo etwas nach vorne gegangen ist, was man sich vorher, auch im Alten Testament, was man nie zu träumen wagte. Und wenn man sie heute liest, der Apostelgeschichte, da bekommt man so eine Sehnsucht nach dem Wirken Gottes, nach dem, was Gott noch machen kann. Und auf der nächsten Folie versuche ich so ein bisschen davon zu zeigen, wozu ist denn der Heilige Geist gekommen? Was soll jetzt bewirkt werden? Ja, Jesus sagt, ja, ich möchte euch einen Trost schenken, einen Beistand schenken, der mit euch ist. Und er dient zur Verherrlichung Gottes, dass Gott groß gemacht wird. Und an der Stelle war es so, dieser Heilsplan Gottes, Jesus ist Mensch geworden, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden, der ist plötzlich so offenbar geworden, dass die Jünger in den verschiedenen Predigten der Apostelgeschichte, wo man sieht, ey, ihnen sind die Augen geöffnet worden und für sie ist es klar, hey, Gott hat hier gehandelt und Gott hat Großes getan, mitten unter uns. Die Gemeinde wird aufgebaut, das Reich Gottes wächst, Mission geschieht und es ist eine Veränderung sichtbar im persönlichen Leben. Und das sind so diese Dimensionen, in denen der Heilige Geist wirkt. Die Verherrlichung Gottes, die Dimension nach oben, die Verherrlichung nach außen, die Dimension nach außen, Aufbauen der Gemeinde, Reich Gottes, was wächst und aber auch die Dimension in die Tiefe. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wirkt in unterschiedliche Richtungen, in uns, durch uns und zur Verherrlichung Gottes. Und wir sehen auch, davon leiten sich auch die verschiedenen Handlungsfelder ab, wo der Heilige Geist wirken möchte. Einerseits in unserer persönlichen Gottesbeziehung, dort wirkt der Heilige Geist in unserem Leben mit Gott, wenn wir beten, wenn wir uns Gott zuwenden, wenn wir anbeten, dort wirkt der Heilige Geist. Der Heilige Geist wirkt genauso in der Gemeinde, ob das im Gottesdienst ist, genauso in Kleingruppen, Live-Groups, in den verschiedenen Dienstbereichen, die wir als Gemeinde haben, wirkt der Heilige Geist, indem die verschiedenen Gaben des Geistes eingebracht werden. In der Arbeit mit Kindern, aber auch genauso in der Leitungsaufgabe, aber auch in der Gabe der Gastfreundschaft. Dort wirkt auch der Heilige Geist. Und der Heilige Geist wirkt im Alltag. Im alltäglichen Leben möchte der Heilige Geist in dir und durch dich wirken. Und wir sehen in der Bibel, im Neuen Testament, verschiedene Sachen, die einfach aufgezählt werden, wie der Heilige Geist wirkt. Einerseits sind das Qualitäten, Eigenschaften, zum anderen sind es aber auch Fähigkeiten. Und diese beiden Sachen unterscheidet die Bibel mit Früchte des Geistes und Gaben des Heiligen Geistes. Die Früchte des Geistes, eine Frucht ist etwas, was wächst. Und da kann man einfach nur zugucken, wie die Früchte wachsen. Solange die Wachstumsfaktoren alle da sind, da wachsen Früchte. Und wir sehen das jetzt, wir haben momentan im Juni relativ endlich Regen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Obst dieses Jahr besser wächst als im letzten Jahr. Wir hatten ein mildes Frühjahr, es sind wahrscheinlich keine Blüten abgefroren. Das heißt, die Bedingungen sind da, dass wir Früchte ernten können. Die Sonne wird rauskommen nächste Woche, von daher wird auch einiges an Fruchtzucker produziert. Die Früchte des Geistes, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind Charaktereigenschaften, die der Heilige Geist wachsen lässt. Wenn du sehen möchtest, ob jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, das sind die Qualitäten, an denen man das ablesen kann, an denen man das sehen kann, wo Qualitätsmerkmale da sind, wie stark der Heilige Geist in einer Person wächst. Die Gaben, die jetzt als nächstes kommen, die Gaben des Heiligen Geistes, sind kein Merkmal, ob man sehen kann, wie stark jemand mit dem Heiligen Geist unterwegs ist. Man kann daran nicht die Qualität abmessen einer Beziehung zu Gott. Natürlich ist die Voraussetzung. Aber nur weil jemand eine Gabe hat, die er vom Heiligen Geist geschenkt bekommen hat, heißt es noch nicht, dass da etwas gewachsen ist in ihm. Und die Gaben, die können kommen und die können auch wieder genommen werden. Im Neuen Testament finden wir hauptsächlich zwei Bibelstellen, die uns Gaben des Heiligen Geistes aufzeigen. Das ist einerseits, und ihr seht es in den Klammerbemerkungen im Römerbrief, Kapitel 12, und dann im 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Also die beiden Zwölfer, da kann man verschiedene Gaben ablesen, die der Heilige Geist schenkt. Die Gabe der Prophetie, dass anderen Menschen etwas aus Gottes Gegenwart heraus gesagt wird. Und das sind alles Gaben, die hier aufgelistet sind, wo es darum geht, die der Heilige Geist schenkt zum einen, die aber auch ausgebildet werden sollen, die man ausprobieren kann und wo man auch herausfinden kann, ist das etwas, eine Gabe, die ich geschenkt bekommen habe, die ich vielleicht mal hatte oder eine Gabe, in die ich weiter investieren möchte. Und das wird sich im Gebrauch herausstellen. Indem man die Gabe gebraucht, indem man sich ausprobiert, wird man merken, ob man diese Gabe hat. Und diese Gaben sind zum Gebrauch diese Handlungsfelder, da oben diese drei Kreise im persönlichen Leben, in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Und ich möchte einfach so die Gaben nennen und sie einmal aussprechen. Das ist die Prophetie ganz links oben. Das ist die Gabe, wenn jemand aus der Gegenwart oder aus der Realität Gottes Dinge hervorsprechen kann in das Leben, in das eigene Leben, aber auch in eine Situation oder einen Eindruck bekommt, wie etwas aus Gottes Gegenwart, aus Gottes Sicht, aus Gottes Perspektive eigentlich ist. Manchmal zeichnet sich die Gabe dadurch aus, man sieht eine Person, die man vielleicht gar nicht kennt und hat sofort ein Bild vor Augen. Das ist jetzt nicht ein Vorurteil, ne? Nicht verwechseln, sondern das ist ein Bild vor Augen, wo man denkt, boah, das kann mir nur Gott gezeigt haben über diese Person. An der Stelle ist es übrigens nicht der Auftrag, zu der Person hinzugehen und sofort dieses Bild rauszuhauen und irgendwas zu sagen, sondern das ist erstmal für dich bestimmt. Bei Prophetie, bei anderen Gaben, bei dem Wort der Erkenntnis und was später noch kommt, Wort der Weisheit, das sind nicht Sachen, die dir gegeben sind, um die sofort rauszuhauen. Da können ganz viele Verletzungen dabei entstehen. Deshalb sind diese Gaben in allererster Linie nicht dazu gedacht, dass du sie sofort raushaust, sondern dass du sie erstmal in dir hast. Und es ist hilfreich, zum Beispiel einen Kurs zu machen, wie wir es in der Gemeinde hatten. Wie gehe ich mit der Gabe der Prophetie um? Wie kann ich sie kultivieren? Wie kann ich sie ausbilden? Genauso die Gabe der Diakonie, der Hilfeleistung, die ist logischerweise davon zu unterscheiden, auch von der Art und Weise, wie man sie ausübt. Manche Menschen haben die Gabe, einfach anderen zu helfen. Und das macht ihnen richtig viel Spaß. Sie gehen da drin auf. Sie freuen sich, dass man etwas beitragen kann. Sie freuen sich, dass anderen Leuten dabei geholfen wird, dass sie Erleichterung haben. Die Gabe der Lehre, Sachverhalte in Worte zu fassen und sie anderen weiterzugeben. Auch die Gabe der Leitung, die Fähigkeit, anderen Leuten zu sagen, okay, komm, lasst uns jetzt das und das tun. In der Situation zu wissen, was als nächstes dran ist. Die Gabe der Seelsorge, Anteil zu nehmen, das Ohr aufzumachen, hinzuhören, da zu sein und anderen Menschen einfach zuzuhören und ihnen Nähe zu vermitteln, weil sie gerade eine Not haben, an der sie tragen müssen. Die Gabe des Teilens, etwas abzugeben von dem, was man selbst hat. Und zu sagen, hey, das, was Gott mir geschenkt hat, das gebe ich einfach freigebig an andere weiter. Die Gabe der Barmherzigkeit, also die Gabe, Mitleid zu haben mit einer Person, das eigene Herz erwärmen zu lassen für die Not von einer anderen, von jemand anderen. Das Wort der Weisheit, das heißt in einer Situation einfach zu wissen, von Gott her zu wissen, was ist jetzt dran, was ist jetzt das richtige Wort. Manchmal gibt es Situationen, wo eine Gruppe von Menschen zusammen und plötzlich entsteht so eine angespannte Situation, was passiert jetzt? Und dann hat die Person, die Gabe der Weisheit hat, die hat in der Regel die Fähigkeit, in so eine Situation reinzusprechen und alle atmen irgendwie erleichtert auf. Ja, das musste jetzt gesagt werden, war wichtig, dass es jetzt gesagt worden ist. Es war wegweisend für die Pattsituation, in der wir uns gerade befunden haben. Oder die Worte der Erkenntnis, etwas herauszufinden, eine gesellschaftliche Situation einschätzen zu können, eine beziehungsmäßige Situation einschätzen zu können. Oder die Gabe des Glaubens. Das ist diese Gabe, unerschütterlich an Gott festzuhalten. Wir haben alle diese Gaben in unterschiedlichem Maß wahrscheinlich ausgeprägt. Und die Gabe des Glaubens ist es, auch in absolut widrigen Situationen an Gott festzuhalten. Auch im Leid, in unsagbarem Leid an Gott festzuhalten und sich nicht die Freude dadurch nehmen zu lassen. Gabe der Heilungen. Interessanterweise spricht das Neue Testament auch immer wieder in der Mehrzahl von den Gaben der Heilungen. Manche Menschen, die haben die Fähigkeit, sie beten für andere und sie werden geheilt. Und die Fähigkeit haben manche mehr und andere weniger, andere gar nicht. Und andere haben die Fähigkeit mal und dann haben sie die Fähigkeit wieder nicht. Aber interessanterweise sagen die Leute, die diese Begabungen haben, es ist kein Automatismus. Es ist nicht, dass ich das irgendwann festgestellt habe, sondern ich habe einfach den Mut gehabt, immer wieder um Heilung zu beten. Und an der Stelle, da braucht es so ein hohes Maß an Weisheit. Auch das, was ich vorhin gesagt habe, mit den anderen Leuten auszusprechen. Ich mache es zum Beispiel so, ich bete jetzt nicht für Menschen um Heilung und sage, du bist geheilt in Jesu Namen. Weil ich das ehrlich gesagt nicht in der Hand habe. Ich selbst. Jemand anders, der die Gabe hat, der mag das von sich selber auch anders sagen können. Aber ich weiß, ich muss erstmal wahrscheinlich 500 Mal um Heilung beten, um festzustellen, habe ich diese Gabe der Heilung. Das heißt, die Gabe zu trainieren, die Gabe auszuprobieren und die Gabe auch anzuwenden. Dazu braucht es einfach diesen Mut. Wenn ich sage, ich habe 3-mal gebetet um Heilung, es ist nichts passiert, ich brauche das nicht mehr zu machen, ich habe die Gabe nicht, das funktioniert so nicht mit Gott. Wahrscheinlich muss ich erst 10-mal um Heilung beten und das auch im Glauben beten und auszusprechen. Und gerade bei der Gabe der Heilung, es ist so eine Herausforderung, weil es den Glauben braucht, den Glauben des Betenden und den Glauben des Empfangenden. Beide brauchen diesen Glauben, dass Heilung möglich ist. Und im Umkehrschluss ist es dann kann man hinterher nicht sagen, okay, wir haben beide zu wenig geglaubt. Und da passiert echt viel krasser Mist an der Stelle. Wenn Leuten gesagt wird, du hast nicht genug geglaubt, deshalb bist du nicht geheilt worden. Da verletzt man Menschen total damit. Und das ist eine geistliche Nötigung, die an der Stelle geschieht. Du musst erst glauben und dann wirst du geheilt. So darf das nicht sein. Und gleichzeitig darf es nicht sein, dass man aus Angst vor diesem Missbrauch die Gabe nicht einsetzt und dann gar nicht mehr betet. Und dann vielleicht sagt, naja, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Und das ist ein ganz schmaler Grat, dort diese Gabe ausleben zu können, und erfordert richtig viel Weisheit. Und gleichzeitig, und das ist das Schöne dabei, sind es manchmal Kinder, die dort einfach so unverblümt und naiv herangehen, jemand die Hände auflegen, für jemanden beten und die Person hat dann plötzlich keine Schmerzen mehr oder der Rücken richtet sich auf und ist gerade oder man hat beim Laufen keine Schmerzen mehr. Und das ist so dieser kindliche Glaube, gepaart mit Gottvertrauen, bewirkt manchmal Wunder. Und ich wünsche mir so, dass wir im Umgang mit diesen Gaben dieses kindliche Vertrauen in den Geber haben. Und das ist das Besondere bei den Gaben. Die Gaben zeigen immer zurück auf den Geber. Es heißt Gabe des Heiligen Geistes. Das heißt, es ist ein Geschenk. Genauso die Gabe der Kraftwirkung in Geisterunterscheidung. Das ist die Fähigkeit zu sehen, hey, was passiert jetzt in dem Raum? Und manchmal hat man den Eindruck, aus einer Person spricht eine Macht und eine Kraft. Das ist nicht die Person selbst, sondern das ist irgendein Geist oder irgendein Dämon, der über eine Person was ausspricht. Oder man merkt, hier im Raum ist irgendwas los, was nicht stimmt und man gebietet dem im Namen Jesu einfach einhalten und sagt, so, Satan, du hast hier nichts zu suchen. An dieser Stelle ist Schluss, hier ist hier dein Wirkungsbereich, dein Einflussbereich auf. Die Gabe der Sprachenrede, auch im Neuen Testament Glossolalie genannt, und die Ausregung der Gabenrede. Manche sagen, dass erst wenn du in Sprachen sprichst, hast du den Heiligen Geist. Das stimmt nicht. Und wenn das über dir ausgesprochen wurde oder du das gehört hast, es stimmt nicht. Die Sprachenrede ist eine Gabe des Heiligen Geistes, aber es bedeutet nicht, erst wenn du in Sprachen redest, hast du den Heiligen Geist. Oder erst wenn du in Sprachen redest, hast du den Heiligen Geist in Fülle. Natürlich ist es etwas richtig Geniales, wenn du merkst, diese Gabe entwickelt sich bei mir oder ich habe diese Gabe bekommen. Weil du dann einfach beten kannst und den Verstand sozusagen ausschaltest und der Geist Gottes betet in dir. Und du kannst einfach beten und du merkst, hey, Gott verherrlicht sich gerade, der Heilige Geist verherrlicht sich durch mich selbst, verherrlicht durch mich Gott in diesem Moment und du kannst loslassen bei Beten. Das ist eine riesengroße Freiheit. Und man kann dafür beten, dass man diese Gabe bekommt. Man kann sich die Hände auflegen lassen, dass man diese Gabe bekommt. Und das ist etwas richtig Gutes. Nur ist es kein Zeichen, dass jemand den Heiligen Geist hat oder dass er ihn nicht hat. Klar, jemand, der in Sprachen betet, der hat den Heiligen Geist. Aber der Umkehrschluss ist der falsche. Wenn du nicht in Sprachen betest oder nicht diese innere Freiheit hast, dieses loslassen kannst, dann heißt es nicht, dass du den Heiligen Geist nicht hast. Deswegen sage ich, dass diese Gaben des Geistes sind keine Qualitätsmerkmale per se. Man kann nicht sagen, okay, wenn du eine Gabe hast, dann bist du auf Level 1. Wenn du zwei Gaben hast, bist du auf Level 3. Und dann gibt es ein paar Gaben hier, das sind die Premium-Gaben. Und erst wenn du die hast, dann bist du bei 80% mit Gott unterwegs. Das funktioniert so nicht. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? Gabe des Heiligen Geistes, und Begabung können manchmal meilenweit auseinanderliegen. Das ist das Krasse bei Gott. Manchmal hat man den Eindruck, jemand, der eigentlich in weltlicher Hinsicht, wenn man von einem universitären Bildungssystem ausgeht, nicht begabt ist, hat aber so viel Gaben des Heiligen Geistes. Und an der Stelle müssen gerade Leute, die in der westlichen Welt unterwegs sind, die sehr ausgebildet sind, die alles durch ein Bildungssystem sehen, müssen aufpassen, dass sie Leute, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, aber nicht dem westlichen Bildungsanspruch genügen, dass sie die nicht deklassifizieren. Und da müssen wir als Westler, die gut ausgebildet sind, sehr aufpassen, weil wir das alles durch unsere Bildungsbrille sehen. Die Gaben des Heiligen Geistes haben nicht unbedingt etwas mit Bildung zu tun. Und da braucht es einfach richtig viel Freiraum, auch in der Gemeinde. Es gibt Leute, die sind nicht ausgebildet, haben keine Karriere, haben 15 Jahre auf der Straße gelebt, obdachlos, und sie haben die Gabe des Lehrens, obwohl sie selber nie Lehre empfangen haben. Und da braucht es von uns einfach so ein Umdenken, das wahrzunehmen, was Gott in Menschen schaffen kann, was Gott in Menschen ausbilden kann. Wie leben wir mit dem Heiligen Geist im Alltag? Das ist die letzte Folie jetzt, um das nochmal zusammenzufassen. Wichtig ist dieser Punkt, Gott ist mit mir, der Heilige Geist ist in mir. Pfingsten heißt, Gott ist mit dir, der Heilige Geist ist in dir. Und wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist Herr, wenn du sagst, Jesus ist für mich gestorben, ist für mich auferstanden, ist für mich ans Kreuz gegangen, ich glaube ihm, dann hast du den Heiligen Geist, dann lebt der Heilige Geist in dir. Genauso die Früchte des Heiligen Geistes, da geht es darum, die einfach reifen zu lassen. Da kannst du selbst nur dafür tun, dass du immer wieder zu Gott zurückgehst. Du kannst die Früchte nicht produzieren, du kannst Liebe kaum produzieren, du kannst es an dir reifen lassen, die Voraussetzungen schaffen, dass sie wachsen. Die richtigen Standortfaktoren, würde man im Garten sagen. Und die Gaben des Heiligen Geistes, die gilt es zu kultivieren. Probier sie aus. Wir haben in der Gemeinde verschiedene Möglichkeiten, wo man Dinge ausprobieren kann. Und dann geht es darum, wenn man das entdeckt hat, auf den Geschmack gekommen ist oder das Gespür hat, hier passiert etwas, sich ausbilden zu lassen und das weitergehen zu lassen. Und Mut und Furchtlosigkeit und Gehorsam sind auch Zeichen des Heiligen Geistes. Das heißt, diese Mentalität, dieses Be ready, dieses bereit zu sein, dass der Heilige Geist dir Sachen über Menschen sagt, aufs Herz legst und du weißt, okay, in dem Moment, jetzt muss ich beten für die Person. Und dann bete. Du musst nicht unbedingt der Person die Hände auflegen, hingehen und so weiter. Das kann aus der Distanz heraus sein. Manchmal weißt du aber auch, wenn du das lange genug geübt hast, hey, Gott legt mir aufs Herz, jetzt auf eine Person zuzugehen. Und dann schütte nicht das Bad über sie aus, sondern stell die kluge Frage, ich habe den Eindruck und nicht der Herr sagt. Ganz wichtiger Punkt, ich habe den Eindruck oder könnte es sein, dass, oder darf ich für dich beten? Und Know Your Bible, Hashtag. Es ist so ein wichtiger Punkt. Jesus sagt, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern. Das heißt, das, was vorher da gewesen ist, die Bibelverse, die du vielleicht gelernt hast in deiner Kindheit, hol sie mal wieder raus. Oder wenn diese Zeit an dir vorbeigegangen ist, dann hast du ein paar Nachteile, aber du kannst sie aufholen. Wenn du Bibelverse lernst und sie dir präsent sind, wenn du sie im Kopf hast, Kernverse, wichtige Merkverse, und da gibt es wunderbare Tools, auch Apps, die du dafür nutzen kannst, dann kann der Heilige Geist sie dir in verschiedenen Situationen einfach in Erinnerung rufen. Und dann weißt du in einer Situation, wenn dir jemand sein Leid offenbart und Gott legt dir aufs Herz, hey, der Herr ist mein Hirte. Und du prozessierst das in dir drin und merkst dann, ich glaube, Gott ist nicht nur mein Hirte, sondern auch der Hirte dieser Person, die gerade dieses Leid ausspricht. Und dann kannst du dieses Zusprechen, hey, der Herr ist mein Hirte, hat der Vers eine Bedeutung für dich? Was löst der in dir etwas aus? Und da bist du auf einer ganz anderen Ebene mit Menschen im Gespräch. Und das allerletzte, für das Wirken des Heiligen Geistes braucht es in deinem Leben eine Achtsamkeit und eine Stille. Das heißt, nimm dir Zeit für diese Zeit mit Gott. Nimm dir Zeit für das Gebet. Nimm dir Zeit, es einzuüben, auf den Heiligen Geist zu hören. Manchmal kommt der Heilige Geist so in dein Leben. Boom! Und du merkst, es ist der Heilige Geist. Manchmal ist es aber auch genau dieses leise Säuseln, diese ganz leise Stimme. Und die hörst du dann nicht, wenn dein Alltag zu busy ist. Ich weiß, dass es Lebenssituationen gibt, in denen das kaum möglich ist. Wenn um dich herum kleine Kinder wuseln und du stellst dir die Frage, wie soll ich auf den Heiligen Geist in der Stille hören? Ich höre keine Stille, es gibt keine Stille. Aber der Heilige Geist ist in der Situation trotzdem da. Ansonsten verschaffe dir diese Stille, verschaffe dir diese Ruhe, damit du auf den Heiligen Geist hören kannst und damit er sein Werk in dir ausrichten kann. Wir wollen ganz bewusst auch zum Schluss des Gottesdienstes, wenn wir ein Lied gesungen haben, wenn es den Segen gegeben hat, wollen wir anbieten, für euch zu beten, für dich zu beten. Wenn du sagst, ich möchte selbst mit dem Heiligen Geist neu erfüllt werden, möchte selbst vielleicht neue Dinge erleben mit dem Heiligen Geist, dann komm auf mich zu, komm nach vorne, komm zu jemandem, dem du vertraust und sag einfach, hey, bete einfach mal für mich. Und wir wollen sehen, was passiert und wie Gott wirkt. Amen.